You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen bei den Antifa-Nachrichten für den heutigen 12. Januar 2023. Und es sind die ersten Antifa-Nachrichten für dieses Jahr. Und dieses Jahr ist auch schon mit einigem losgegangen. Erinnert sei ganz kurz an die Debatte direkt nach Silvester, die irgendwie in so manchen Medien unterwegs war, die sehr skurrile rassistische Züge angenommen hat über angebliche Gewalt an Silvester, die von migrantisierten Menschen ausgehen würde. Stellt sich heraus, ist gar nicht der Fall, handelt sich einfach um deutsche besoffene Jugendliche und mehrheitlich tatsächlich deutsche Staatsbürger und außerdem war es auch gar nicht so viel. Außerdem letztes Wochenende erst ein Putschversuch in Brasilien, wo Rechte versucht haben, den Kongress zu stürmen und den momentan seit einer Woche, anderthalb Wochen jetzt schon amtierenden Präsidenten Lula wieder loszuwerden und ihren rechten Anführer Bolsonaro wieder an die Macht zu setzen. Es ist also schon einiges passiert dieses Jahr, auf das wir insgesamt auch auf jeden Fall schauen müssen, aber heute wollen wir uns ein bisschen mit anderen Themen beschäftigen, die eher untergehen, wenn solche Schlagzeilen ein bisschen dominieren, was hier passiert in der medialen Landschaft. Und einer von diesen Geschichten behandelt oder betrifft vor allem Menschen, die momentan vor Gericht stehen in Griechenland, aber auch in Italien. Und zwar ganz konkret zum Beispiel Sean Binder und Sarah Mardini, die sich auf der griechischen Insel Lesbos für Flüchtlinge engagiert haben und deshalb strafrechtlich verfolgt werden. Die griechischen Behörden werfen ihnen Spionage, Schlepperei und Mitgliedschaft in einem kriminellen Netzwerk vor. Und am 10. Januar begann der Prozess gegen die beiden SeenotretterInnen. Und das wollen wir uns ganz kurz genauer anschauen.
Die Aktivistin Sarah Mardini ist selbst aus Syrien geflohen. Ihre Geschichte wurde durch die Netflix-Produktion Die Schwimmerinnen einem breiten Publikum bekannt. Jetzt stehen die beiden Freiwilligen zusammen mit 22 anderen Mitgliedern der Seenotrettungs-NGO Emergency Response Center International, für die sie tätig waren, vor Gericht. Sie sehen sich unfairen und unbegründeten Anschuldigungen ausgesetzt, nur weil sie Menschen auf der Flucht und Migrantinnen geholfen haben, die im Meer zu ertrinken drohten. Sean Binder beschreibt seine Situation wie folgt.
Imagine you arrive at the scene of a car accident and there's someone lying on the road and they clearly need your help. What would you check first, their pulse or their passport? Well, if like me you check their pulse first, then you've committed the exact same crime that I'm supposed to have committed. I spent over a year coordinating, or almost a year coordinating, search and rescue on the island of Lesbos, which as you all know is a primary entry point for people who seek asylum. I did this because I studied European defense and security policy, and it's when I realized that the European Union's response to one of the most severe humanitarian crises is to secure and defend our border against people at risk of drowning rather than helping them, which is obviously not right. And yet oftentimes I did little more than offer a smile to people in distress because the vast majority of asylum seekers are survivors. But at times we did have to help folks who were at risk of drowning during their treacherous journeys. And for these efforts, I spent over 3.5 months in pre-trial prison.
Zum Thema Seenotrettung ist noch zu erwähnen, dass Italien zum Anfang des Jahres ein Dekret erlassen hat, welches die Seenotrettung erschweren soll. Was die größten Kritikpunkte sind, erklärt Mirka Schäfer, politische Sprecherin der SOS Humanity.
Das Dekret richtet sich explizit an zivile Seenotrettungsorganisationen und hat jetzt Vorschriften eingeführt, die Rettungsmaßnahmen letztendlich behindern und Menschen in Seenot damit weiter gefährden. Unter anderem sollen zivile Rettungsschiffe direkt nach einer Rettung einen zugewiesenen Hafen in Italien anfahren. Und zuletzt hat Italien jetzt immer weiter entferntere Häfen zugewiesen. Das heißt, es hat bis zu 4 Tage gedauert, bis dann ein Rettungsschiff den Hafen endlich erreicht hat. Und damit wird versucht, dass zivile Rettungsschiffe am Einsatz gehindert werden.
Dieses neue Dekret ist aber nicht nur kritisch zu sehen, wenn man die humanitäre Seite der neuen Regelung betrachtet, sondern ist auch eigentlich nicht mit internationalem Recht zu vereinbaren, so Mirka Schäfer weiter.
Diese Vorschrift steht auch im Widerspruch zum Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Da steht eben drin, ganz klar, es gilt die Pflicht zur Seenotrettung für alle KapitänInnen. Und wenn noch ein Seenotfall gemeldet ist, dann können wir als ziviles Rettungsschiff nicht einfach daran vorbeifahren und irgendwie eben den Hafen direkt anlaufen.
Laut des neuen Gesetzes müssen Personalien sowie Asylanträge direkt auf dem rettenden Schiff aufgenommen und den Behörden übermittelt werden. Dies ist eine wenig praktikable Anordnung und in den Augen von Mirka Schäfer lediglich ein Politikum.
Eine Strategie dieser italienischen Regierung ist es, die Verantwortung an die Flaggenstaaten auszulagern oder zu versuchen, diese auszulagern, also was die Aufnahme der aus Seenot Geretteten betrifft. Und genau so würde ich jetzt auch dieses Dekret einordnen, dass es darum geht, eben Asylverfahren auf dem Rettungsschiff einzuleiten. In unserem Fall, wir fahren unter deutscher Flagge und damit dann eben Deutschland dann für die Aufnahme der Menschen verantwortlich zu machen.
Das sind einige Strategien, die gerade in den Mittelmeerraum verwendet werden, um die Unterstützung oder das Retten von Leben auf der Flucht nach Europa zu kriminalisieren. Einmal in Griechenland die vorgeworfene Fluchthilfe, auf der anderen Seite die Kriminalisierung von Seenotrettungsorganisationen, die vor allem in Italien gerade vorangetrieben wird. Als kurzer Einblick zu, was hier gerade an der europäischen Außengrenze passiert. Zum Einstieg, und damit kommen wir nämlich auch schon direkt zu den Kurzmeldungen für die vergangene Woche, was so alles passiert ist. Und ja, los geht's. Bei der gerichtlichen Auseinandersetzung um einen Polizeieinsatz im September 2022 in Idstein belegt nun die Rekonstruktion von Videoaufnahmen, dass es sich um Polizeigewalt gegen einen 38-jährigen Betroffenen handelt. Das Video galt als gelöscht, die Polizisten schilderten den Vorfall auch anders. Die Auseinandersetzung spielte sich direkt vor der Wache ab, aber darüber, wie es soweit kam, gingen die Schilderungen weit auseinander. Die Polizei schilderte das Auftreten des 38-Jährigen als aggressiv. Er habe versucht, einen Beamten das Pfefferspray zu entreißen und man habe ihn fesseln müssen. Der Betroffene selber sprach von grundloser Gewalt ihm gegenüber. Die Videoaufnahmen der Überwachungskameras vor der Wache bestätigen nun die Darstellung des Betroffenen. Der Anwalt des Opfers nennt es bemerkenswert, dass die Videos seinerzeit verschwunden seien, entgegen einer Zusicherung der Polizei. Das rechte Internetforum Kiwi Farms wurde nach öffentlichem Druck abgeschaltet. Kiwi Farms war ein rechtes Trollforum, dessen UserInnen mehrere Menschen in den Suizid getrieben hatten. Besonders fokussierten sich die Attacken auf vermeintliche oder tatsächliche Transpersonen. Mittlerweile wurde das Forum durch den technischen Dienstleister Cloudflare abgestellt. Es war eines der treibenden Kräfte hinter den extremen misogynen Gamergate-Kampagne 2014, die Flinter-Personen aus der Videospielszene attackierte und zur Folge hatte, dass die Adressen und Details aus ihrem Privatleben veröffentlicht wurden und dass sie zahlreiche Mord- und Vergewaltigungsdrohungen erhielten, regelmäßig mit Diffamierungen und Anfeindungen konfrontiert waren und mehrfach den Wohnort wechseln mussten. In Ermreuth in Bayern gab es in der Silvesternacht einen Brandanschlag auf eine Synagoge. Am 5. Januar wurde ein 21-jähriger Mann als mutmaßlicher Täter vorübergehend festgenommen. Laut einer Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg sei nach ersten Ermittlungen klar, dass es sich um eine antisemitisch motivierte Straftat mit rechtem Hintergrund handelt. Das Amtsgericht Bamberg hat den Erlass eines Haftbefehls allerdings abgelehnt, weswegen der Täter nur vorübergehend festgenommen wurde. In der Vergangenheit war Ermreuth seit Ende der 1970er Jahre das Hauptquartier der im Januar 1980 verbotenen rechten Organisation Wehrsportgruppe Hoffmann. Der Anführer der Gruppe, Karl-Heinz Hoffmann, lebte auch noch Jahre später in dem Schloss. Unter anderem ging das Oktoberfestattentat von 1980 auf das Konto der Wehrsportgruppe. Eine Verbindung zwischen der Tat und der Wehrsportgruppe besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Das soweit die Kurzmeldungen. Ein Ereignis, das letzte Woche auch stattfand oder dem wieder gedacht wurde, ist eins, das alle Jahre wiederkehrt und immer wieder auch Trauer und eine Betroffenheit auslöst. Am 7. Januar 2005 wurde Uri Jallo in der Gewahrsamszelle 5 des Dessauer Polizeireviers verbrannt. 18 Jahre später haben an diesem Tag auch dieses Jahr wieder bundesweit AktivistInnen für die Aufklärung seines Todes demonstriert. Denn genau diese Aufklärung des rassistischen Mordes an ihm ist immer noch ausgesprochen lückenhaft. Wir haben einen Blick auf die Hintergründe geworfen.
Wir machen hier eine Kundgebung zum Gedenken an Uri Jallo, ein Mann aus Sierra Leone, der vor 18 Jahren in Dessau im Polizeigewahrsam ermordet wurde.
Dieser Ausschnitt stammt vom letzten Samstag, dem 7. Januar, an dem sich über 2000 Menschen in Gedenken an Uriah Loh am Dessauer Bahnhof versammelt haben. Die Demonstration zog zunächst Anklagen zur Dessauer Staatsanwaltschaft, zog dann am Gericht vorbei und hin zum Polizeirevier in Dessau-Roßlau. Es ist nun über 18 Jahre her, dass Uriah Loh dort im Alter von 36 Jahren verbrannt wurde. In der Gewahrsamszelle 5 war er an Händen und Füßen fixiert und an seinem Skelett stellte man Brüche an Nasenbein, Rippen und Schädel fest. Die offizielle Version des Geschehens besagt, Uriah Loh habe sich selbst auf der feuerfesten Matratze angezündet. Das Gegenteil belegen diverse Brandgutachten und forensische Rekonstruktionen, die über die Jahre von der Gedenkinitiative Break the Silence in Auftrag gegeben wurden. Das jüngste Brandgutachten aus 2021 wurde in einer Pressekonferenz besprochen und im Nachgang zu dieser Konferenz stellt Johanna für Radio Dreieckland einmal die Fakten im Überblick dar.
Dieses Feuerzeug wurde nie rausgerückt für eine unabhängige Untersuchung zum Beispiel, aber es ist trotzdem klar, da gibt es keine DNA-Spuren von Uriah Loh drauf. Das wurde auch erst im Nachhinein als angeblicher Fund aus der Zelle hinzugefügt. Da gibt es keine Spuren von der Matratze zum Beispiel drauf, aber fremde DNA-Spuren und irgendwelche Tierhaare, die auch nichts mit Uriah Loh zu tun haben können. Und außerdem lag er eben auf einer feuerfesten Matratze und es gibt eben schon mehrere Brandversuche, die zeigen, dass A, konnte er sich in Hand- und Fußschellen, wie er da gefesselt war, eigentlich vom Bewegungsablauf kaum angezündet haben, soll da auch noch unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben, was es ja nochmal erschwert hätte. Und B, selbst wenn er das geschafft hätte, hätte die Matratze einfach nicht so stark gebrannt. Das ist schon ganz oft bewiesen.
Das Brandgutachten von 21 ist das fünfte, das zivilgesellschaftlich in Auftrag gegeben wurde. Darin wurde das Geschehen detailliert nachgestellt, das heißt mit den gleichen Materialien, die sich damals in der Zelle befanden, den gleichen räumlichen Abmessungen und in Zeitgetreue. Die Ergebnisse dieser Rekonstruktion unterstreichen erneut, was schon lange bekannt ist.
Dass es das Feuerzeug gewesen war, wurde schon 10.000 Mal widerlegt sozusagen und sehr, sehr stichhaltig widerlegt. Dass die eigenen Brandversuche der Behörden hinten und vorne methodisch falsch sind, wurde auch schon sehr plausibel dargestellt. Und jetzt hat Ian Peck einem nochmal gezeigt, dass mit 2,5 Liter Benzin man dieses Ergebnis gut hinkriegt. Er sagte, er kann nicht sagen, ob es genau 2,5 Liter waren. Er weiß auch nicht, ob es wirklich Benzin war, aber es muss ein flüchtiger Brandbeschleuniger gewesen sein, also Benzin oder was Vergleichbares. Also der Verdacht ist eher, dass Uriah Loh wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Brandes schon gar nicht mehr gelebt hat oder zumindest bewusstlos war. Dann wurde der Brand gelegt, mutmaßlich, um das zu verschleiern.
Break the Silence setzt sich zusammen aus Personen aus Uriah Lohs Familie, aus seinen FreundInnen, aus AktivistInnen der afrikanischen Community. Seit der ersten Demonstration Ende Januar 2005 hat die Initiative die Aufklärung des rassistischen Mordes maßgeblich vorangetrieben und zwar indem kontinuierlich gegen die Vertuschung von staatlicher Seite gearbeitet und protestiert wird, indem mit Kundgebung und mit Pressearbeit öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen Fall gelenkt wird. Es ist diese Initiative, die uns immer wieder daran erinnert, auch auf der diesjährigen Gedenkdemonstration wurden wieder Feuerzeuge auf das Gelände der Behörden befördert. Die Aktion fand schon mehrfach als Symbol gegen diese hartnäckige Erzählung statt, Uriah Loh habe sich selbst angezündet. Es folgt ein Ausschnitt aus einer Reportage von der Gedenkdemonstration 22.
Jetzt gerade werfen hier einige Leute mit Feuerzeugen gegen das Gebäude und weisen darauf hin oder machen damit aufmerksam, dass die Selbstentzündungsthese, dass sich Uriah Loh selbst angezündet haben soll, immer noch verfolgt wird von Polizei und Behörden. Es gab vor ein paar Jahren auch die Situation, dass jemand ein Feuerzeug geworfen hat und dann noch längere Probleme mit der Polizei hatte deswegen.
Und nicht nur im Kontext dieser Aktion, sondern schon seit Beginn ihrer politischen Betätigung kämpfen die AktivistInnen und Angehörigen mit Repression. Nadine von Break the Silence berichtet von dieser Repression und gibt eine Einschätzung zur Funktion dieser Repression.
Letztlich ist es so, dass wir von Anfang an massiv Repression erfahren haben, vor allem die Unterstützerinnen und Aktivistinnen in Dessau am Anfang, die halt zum Großteil abgeschoben wurden. Leute, die sich im Telecafé, also in dem Treffpunkt der afrikanischen Community in Dessau aufgehalten haben und dann halt die Straße gegangen sind, die halt abgeschoben wurden aufgrund von Residenzpflichtüberschreitung und so weiter. Man hat halt irgendwelche Gründe gesucht, diese Leute zum Schweigen zu bringen. Und es wurden viele Leute von der Initiative angezeigt mit lauter fadenscheinigen Begründungen, die dann dann auch wieder eingestellt wurden zum Teil. Aber der Effekt war, dass einige von uns von der Initiative mehrere Jahre vor Gerichten saßen in Magdeburg und Dessau wegen Beleidigung und Widerstand, Landfriedensbruch, alles, was ihm so möglich war. Man versucht über Kriminalisierung unserer Person unsere Glaubwürdigkeit einzuschränken und auch uns finanziell zu schaden oder auch psychisch zu schaden, aber also wir haben uns da schrittweise irgendwie mit arrangiert und es gehört einfach dazu.
Auf den Gedenkdemonstrationen sprechen jedes Jahr zahlreiche Personen und erinnern an Urialo und an weitere Opfer rassistischer Polizeigewalt. Sie singen gemeinsam und verleihen der Forderung nach Aufklärung Nachdruck. Und darüber hinaus berichten RednerInnen von ihren Erfahrungen im rassistischen Alltag, kritisieren die Polizei und analysieren den Zusammenhang von Rassismus und kapitalistischen Verhältnissen. Die Ausdauer und Entschlossenheit der AktivistInnen aus Urialos Umfeld treten besonders hervor. Und dazu hier noch ein Ausschnitt von der Demonstration 22.
Aber wir werden kämpfen. Uns bleibt nicht anders übrig als kämpfen. Wir werden kämpfen bis zum Letzten, damit wir rauskriegen, wie der Bruder oder wie mein Bruder ermordet wurde. Dankeschön.
Für einen ausführlichen Überblick hat Break the Silence eine 11-seitige Chronologie veröffentlicht, zu finden unter initiativeurialo.wordpress.com. Darin abgebildet findet man auch den Rechtsstreit mit jeglichen Instanzen und Ermittlungsbehörden in Sachsen-Anhalt, in denen der Fall Urialo seit 18 Jahren scheinbearbeitet wird. Aktuell steht immer noch ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus. Das lässt bereits seit über 3 Jahren auf sich warten. Im Vergleich dazu wird der größte Teil der Verfassungsbeschwerden eigentlich innerhalb von 2 Jahren entschieden. Nadine von Break the Silence erklärt, welches Urteil da so ungewöhnlich lang aussteht und fasst das rechtliche Prozedere der letzten Jahre zusammen.
Und die Entscheidung quasi gegen die Saliu klagt, also über unsere Anwältin sozusagen, richtet sich gegen diese Einstellung der Staatsanwaltschaft, der Genstadt Hamburg und dann das Oberlandesgericht ist. Weil ja damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber war das auch ziemlich ein großer Skandal 2017, der Leitende Oberstaatsanwalt von Dessau ja selber eingestehen musste, dass es Mord war. Aufgrund eigenen Brandversuche konnten die halt einfach nicht ignorieren, dass die quasi wissenschaftlichen Fakten eine ganz eindeutige Sprache sprechen. Und hat dann eben ein Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte eingeleitet und dann wurde der Staatsanwaltschaft Dessau der Fall entzogen und ging nach Halle und in Halle hat man dann innerhalb von kürzester Zeit eingestellt und gemeint, dass man überhaupt gar keine Anhaltspunkte für einen Mord sehen würde oder für die Beteiligung von Dritten. Und diese Einstellung wurde dann immer weiter bestätigt, bis alle Instanzen von Sachsen-Anhalt durch waren und auch der Generalbundesanwalt, den wir noch persönlich angeschrieben hatten, also Anzeige erstattet hatten und so weiter, hat sich für nicht zuständig erklärt und man muss dann eben als letzte Instanz in Deutschland zum Bundesverfassungsgericht und erst wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, dass die Entscheidungen, die getroffen wurden in Deutschland, also die Entscheidungen der deutschen Justiz richtig sind, kann man als zum Europäischen Gerichtshof gehen. Und das ist sozusagen im Moment versperrt, weil eben diese Entscheidung nicht gefällt wird.
In diesem insgesamt so schleppenden Prozess sieht Nadine eine aktive Herauszögerung. Und diese aktive Herauszögerung bettet sich ein in die behördliche Vertuschung dieses rassistischen Mordes.
Es ist halt alles unserer Ansicht nach eine Verzögerung und eine Verschleppung. So wie wir das schon von Anfang an kennen, eigentlich seit 2005. Es ist ein Unwille, also ein systematischer Unwille, eine systematische Vertuschung eines rassistischen Mordes, dem wir hier überstehen.
In den Kontext systematischer Vertuschung stellt Nadine außerdem die Repression gegenüber Angehörigen und AktivistInnen.
Diese Vertuschung funktioniert halt auf 2 Ebenen, und zwar einmal über diese Ermittlungen und über diese ganze juristische Ebene, auf der Fall halt eben einseitig abgehandelt wird. Und auf der anderen Seite eben über die Repressionen gegen die Leute, die aufklären wollen oder auch die Leute, die halt sich innerhalb des Systems dagegen stellen.
Hier sei auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Dessauer Polizei diverse, nennen wir es, Auffälligkeiten gab. Besonders auffällig sind dabei 3 ominöse Todesfälle, die um das Jahr 2000 herum im Dunstkreis des Dessauer Polizeireviers stattgefunden haben, jeweils mit Andreas S. als Dienstgruppenleiter. Andreas S. ist der Dienstgruppenleiter, der im Fall Urialo wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Die erste dieser 3 Personen ist Hans-Jürgen Rose. Er wurde 1997 mit tödlichen Verletzungen in der Nähe des Dessauer Polizeireviers aufgefunden, aus dem er erst 2 Stunden vorher entlassen wurde. 5 Jahre später wurde der wohnungslose Mario Bichtemann in der Zelle 5 mit einem Schädelbasisbruch tot aufgefunden. Und wieder 2 Jahre später verbrannte Urialo mit mehreren Knochenbrüchen in derselben Zelle, in Zelle 5 des Dessauer Polizeireviers. Und so bleibt also die Forderung nach lückenloser Aufklärung offen und zu erkämpfen. Genauso wie die permanente Erinnerung an alle Opfer rassistischer Polizeigewalt und der ausdauernde Kampf gegen die rassistischen Strukturen in Polizei und Justiz, die TäterInnen schützt und auch hervorbringt.
Allein in Dessau sind über 1500 Menschen bei dieser Demonstration in Gedenken am 7. Januar dieses Jahr zusammengekommen. Für die Aufklärung setzen sich also auch noch viele Menschen ein. Leider ist das allerdings nicht der einzige Todesfall, an den wir erinnern wollen, der aus den letzten Tagen sozusagen in der Geschichte zu finden ist, sondern wir wollen auch an weitere Opfer rechter Gewalt hier in den Antifa-Nachrichten erinnern. Wir erinnern an Sidi Bertal Koperan. Am 1. Januar 1981 wurde dieser von Anhängern eines rechten Motorradclubs in Ludwigsburg bei einem Streit lebensbedrohlich verletzt. Einige Stunden später stirbt Koperan im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Sidi Bertal Koperan wird nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Alexander Selchow. In der Silvesternacht 1990 wurde er von zwei 18-jährigen Skinheads niedergestochen. Beide gehörten der neonazistischen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei an. Er stirbt infolge des Angriffs. Alexander Selchow wurde bis heute nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Andreas F. Andreas F. wurde von einer Gruppe Neonazis in Wismar am Neujahresabend 2007 in der Folge eines Streits in der Wohnung einer der Täter ermordet. Bei allen Tätern außer einem sieht das Gericht eine Zugehörigkeit zur rechten Szene. Eine rechte Motivation für die Tat wollte das Gericht trotzdem nicht sehen. Andreas F. wird nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Celalettin Kesim. Am 5. Januar 1980 griffen in Berlin Mitglieder der faschistischen Grauen Wölfe eine Gruppe von KommunistInnen an, die Flugblätter verteilen. Unter den Angegriffenen befindet sich auch der Lehrer und Gewerkschaftler Celalettin Kesim. Er wird dabei tödlich verletzt. Celalettin Kesim wird nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Ingo Ludwig. In der Nacht zum 5. Januar 1992 griff eine Gruppe aus mehr als einem Dutzend rechter Skinheads mehrere BesucherInnen einer Diskothek an. Einer der Besucher, Ingo Ludwig, stirbt kurz nach dem Angriff an den Verletzungen, die ihm dabei zugefügt wurden. Ingo Ludwig ist nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Lothar Fischer. In der Silvesternacht 1990 in Flensburg wird der 31-jährige wohnungslose Lothar Fischer von einem angetrunkenen jugendlichen Skinhead zusammengeschlagen. Der schwerverletzte Lothar Fischer stirbt am 6. Januar an den Folgen der gewaltvollen körperlichen Misshandlung. Lothar Fischer wird nicht als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Das soweit die Opfer rechter Gewalt, an die wir in den Antifa-Nachrichten hier erinnern wollen aus den vergangenen Tagen. Aber es geht auch vorwärts und weiter mit weiteren Aktionen und Veranstaltungen, die Auseinandersetzung mit rechten Ideologien, mit rechten Denkweisen und Narrativen. Und in diesem Kontext ein paar Veranstaltungshinweise für die nächsten Tage. Ganz klar ist natürlich, dass momentan die Proteste in Lützerath ganz vorne und präsent im Bewusstsein aller Menschen aktiv sind. Doch wer praktisch nicht hin kann, um dort zu protestieren, da gibt es auch Alternativangebote, wie man bei sich zu Hause auch was tun kann. Unter anderem gibt es Demonstrationen am morgigen Freitag, dem 13. Januar in Bochum um 15.30 Uhr am Platz am Kuhhirten. Aber auch in Hamburg, auch um 15.30 Uhr, eine Demonstration beginnt am Schriftzug Mönckebergstraße. Und am Samstag geht es dann auch in Leipzig auf die Straße. Wer für Lützerath demonstrieren will, von 14 bis 17 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz in Leipzig geht es los. Und es wird wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr passieren. Ihr könnt euch weiter informieren zu diesem aktuellen Thema unter lützerathlebt.info. Außerdem gibt es eine queere Filmwoche in Leipzig zu sehen beim UT Connewitz. Die beginnt heute am 12. Januar um 19 Uhr und die nächsten Tage bis zum Donnerstag, dem 18. Januar 2023, sind dort Filme von und für queere Menschen zu sehen. In den Filmen dreht es sich um das Queersein, Sexualität, Akzeptanz und Toleranz. Wann welcher Film läuft und worum es dabei jeweils geht, könnt ihr auf der Webseite des UT Connewitz unter utconnewitz.de rausfinden. Das ist immerhin einfach zu merken. Und dann findet die alljährliche Demonstration in Erinnerung an Luxemburg und Liebknecht in Berlin statt. Am 15. Januar 2023 um 10 Uhr unter dem Aufruf oder unter dem Motto Fight and Remember, Erinnern heißt Kämpfen, Widerstand heißt Leben, wird aufgerufen. Start ist der U-Bahnhof Frankfurter Tor in Friedrichshain. Das soweit die Veranstaltungshinweise hier in den Antifa-Nachrichten. Und das waren auch die Antifa-Nachrichten für den heutigen 12. Januar 2023. Und nächste Woche geht es dann wieder weiter. Und bis dahin bleibt stabil und macht weiter.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?